Versuchen wir das.
Jetzt? Ah, okay. Für euch ganz hinten, hört ihr mich gut? Könnt ihr mich verstehen? Daumen hoch von Karl, vielen Dank. Ich bin nicht nur gelegentlich Kaffeekocher hier in der Gemeinde, ich bin auch Hausmeister. Letztes Wochenende, als Adonir bei uns hier im Haus angekommen ist, habe ich eine kleine Hausführung mit ihnen gemacht. Und der Leiter hat mich irgendwann unterbrochen und gesagt: Also, was ist dein Story? Du sprichst richtig gut Deutsch, aber etwas stimmt nicht ganz. Ab und zu hört man, dass du nicht von hier bist. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tyler Crawford, und wenn mein Name nicht schon der Tipp war, dann hört man schon nach und nach bei mir, dass ich kein Deutscher bin. Tatsächlich komme ich ursprünglich aus Atlanta in den USA. Da bin ich auf die Welt gekommen, da bin ich in die Schule gegangen, da habe ich studiert, da habe ich meine US-amerikanische Frau kennengelernt. Und dann bin ich 2009 nach Tübingen gezogen und hier geblieben. Meine Frau ist auch mitgekommen, und obwohl wir es ursprünglich vorhatten, nur ein paar Jahre hier zu bleiben und dann wieder in die USA zu ziehen, haben wir hier Wurzel geschlagen, neue Freundschaften gemacht, Gemeinde gefunden und Kinder bekommen. Und nun ist Tübingen unser Zuhause geworden. Das ist meine Story. Unsere Familie in Tübingen existiert zwischen zwei Kulturen. In manchen Hinsichten sind wir sehr Tübinger Deutsch. Wir fahren überall hin mit Fahrrad, wir trennen ganz konsequent unseren Müll und wir zahlen teure deutsche Steuern. In manchen Hinsichten sind wir aber eher amerikanisch angehaucht. Wir sprechen Englisch bei uns zu Hause. Wir gucken dank einem VPN amerikanischen Netflix. Und ich habe einen ganzen Schrank vollgestopft mit meinem persönlichen Vorrat von Jif Peanut Butter, der mit jedem Besuch aus den USA wieder aufgefüllt wird. Aber seitdem wir Kinder bekommen haben, ist unsere Existenz zwischen Kulturen uns ein bisschen klarer geworden. Unsere drei Kinder sind nämlich TCKs, Third Culture Kids, Kinder einer dritten Kultur. Und das war damals ein Wort, das hauptsächlich für Kinder von Missionaren benutzt wurde. Aber inzwischen gibt es ganz viele TCKs, ob sie Kinder von Missionaren sind oder nicht. TCKs gibt es nicht nur öfter in Deutschland und in Tübingen, sondern auch zunehmend in der Peierstraße und auch in der Kreuzkirche. Finn, Arlo und Lyra, unsere Kinder, sind alle drei US-Amerikaner. Keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und dennoch hat keines davon jemals in den USA gelebt. Ab und zu haben sie die Großeltern dort besucht. Aber das Leben in Deutschland mit uns, ihren ausländischen Eltern, ist alles, was sie kennen. Viele Aspekte von unserem Leben, die für uns selbstverständlich sind, sind durch die Sicht unserer Kinder einfach rätselhaft, müssen sie rückgängig zusammenpuzzeln. Unser ältester Sohn Finn hat letztes Jahr gefragt: Ja, bist du als kleiner Junge in die gleiche Kita gegangen wie ich? Nein, meine Kita war in einem ganz anderen Land, in den USA. Aha, und ihr habt auch dort Deutsch geredet? Nein, da haben wir Englisch geredet. Hä? Eine Kita, in der man Englisch redet? Es gibt sowas? Und unser jüngster Sohn Arlo staunt weniger über den Kontrast zwischen unseren zwei Kulturen und flitzt dafür über die Grenzen zwischen den zwei ganz frei hin und her, als ob es keinen Unterschied zwischen Deutsch und Englisch gäbe. Vor dem Abendessen hat er neulich sein Besteck aus der Schublade geholt und hat es uns gezeigt. I have a Messer, ich habe einen Spoon und ich habe eine Gabel. That's my Besteck. Und er erinnert uns immer wieder daran, ich kann Deutsch und Englisch, aber meine beste Sprache ist Englisch. Der Nachteil davon, zwischen zwei Kulturen zu leben, ist, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man keiner von den beiden Kulturen gehört. Und es stimmt, wenn wir Familie und Freunde in den USA besuchen, merken wir in uns das Gefühl, dass wir nicht so ganz dahin gehören wie damals. Und es gibt immer wieder Momente, wo wir in unserem Leben in Deutschland merken, wir sind auch keine Deutsche. Doch ein großer Vorteil davon, zwischen den zwei Kulturen zu leben, ist, dass man Aspekte von den beiden Kulturen sehen kann, die dir sonst vielleicht nicht auffallen würden, wärst du nur in einer Kultur aufgewachsen und dort geblieben. Das Leben in Tübingen hat mir beigebracht, dass ein Fahrrad und zwei Füße sehr legitime, zuverlässige Transportmethoden sind. Und für viele Amerikaner ist das ein sehr fremdes Konzept. Das Auto steht dort immer im Mittelpunkt. Ich habe nach den ersten paar Jahren in Tübingen meine Eltern besucht in Atlanta. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele von den Strecken, die wir damals als Familie ausschließlich mit Auto gefahren sind, zum Supermarkt, zum Café, zur Apotheke, näher zu unserem Haus sind als unsere Wohnung hier nebenan zur Altstadt. Es ist einfach niemand von uns, niemand in der ganzen Stadt auf die Idee gekommen, dahin zu laufen. Also wenn wir da zu Besuch sind, sind wir die einzigen Fußgänger in ganz Atlanta. Das Leben in Amerika hat mir beigebracht, dass die Regeln zwar wichtig sind, aber dass es nicht immer Sinn ergibt, alles nur nach den Regeln zu machen. In Deutschland erlebt man vergleichsweise eine andere Art, wie Ordnung funktioniert. Als wir uns vor ein paar Jahren für unseren unbefristeten Aufenthaltserlaubnis beworben haben, haben wir beim Bürgeramt alle möglichen Unterlagen abgegeben. Nachweis, dass unsere amerikanische Eheurkunde legitim ist. Nachweis, dass wir 60 Monate ununterbrochen in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Nachweis, dass wir den Integrationstest mit perfekten Noten bestanden haben. Wir geben all unsere Dokumente der Beamten, die sich alles anschaut, alle Papiere zusammenheftet und uns sagt, ja gut, alles scheint in Ordnung zu sein. Nur eins fehlt. Herr Crawford, Sie müssen doch nachweisen, dass Sie Deutsch können. Wir sitzen schon 20 Minuten mit Ihnen zusammen und sprechen nur Deutsch die ganze Zeit. Sie sehen bestimmt doch, dass ich Deutsch kann. Und mir ist es ganz klar, dass Sie Deutsch können, keine Frage. Nur das Bürgeramt braucht dafür eine beglaubigte Urkunde von einem von Staat anerkannten Sprachinstitut. Freundlicherweise hat eine Freundin, die bei einer solchen Sprachschule arbeitet, für mich eine solche Urkunde nachgedruckt, Zwinker, mit der Anmerkung darauf geschrieben, dass Tyler in den Unterrichtsstunden ausgesprochen brav war. Das Bürgeramt hat sich sehr darüber gefreut und wir haben unseren Aufenthaltstitel bekommen. In der deutschen Kultur ist Sinnvolles schön und gut, aber Ordnung muss sein. Das Leben zwischen Kulturen bedeutet, dass man öfter in dieser Spannung drin hängt. Das ist aber nicht die einzige Stelle in meinem Leben, an dem ich zwischen Kulturen hänge. Meine Arbeit, seitdem ich nach Tübingen gekommen bin, geht darum, dass ich versuche, mich zwischen einer kirchlichen Kultur und einer außerkirchlichen Kultur zu bewegen. Ich habe 11 Jahre lang mit Studierenden bei der Hochschulgruppe unterwegs gearbeitet. Und unterwegs ist eine besondere Gruppe in Tübingen, weil es zwar eine christliche Hochschulgruppe ist, doch von den ganzen Studierenden, die regelmäßig dahin kommen, sind nur wenig da, weil er oder sie eine christliche Hochschulgruppe gesucht hat. Das heißt, die meisten, die da sind, die teilnehmen, sind nicht besonders gläubig. Aber den Charakter der Gruppe finden sie ansprechend. Irgendwas da ist einfach anders, als was sie sonst so kennen. Bei unterwegs zu arbeiten heißt, mit einem Fuß in der christlichen Kultur und mit dem anderen Fuß in der Kultur außerhalb davon zu leben und dabei zu versuchen, ein Berührungspunkt zwischen diesen zwei Welten zu sein. Als ein solcher Berührungspunkt beschäftigt man sich mit Fragen wie, wie kann der christliche Glaube in Beziehungen ausgelebt und vermittelt werden, bevor er mit Worten besprochen wird? Wie redet man über Glaube mit einer ganz alltäglichen Sprache, die jeder versteht? Wie schafft man einen Raum für eine Begegnung mit Gott, wenn Gottesdienst, Worship-Abend, Gebetstreffen, Bibelstunde und Hauskreis alle keine Optionen sind? Es sind spannende Fragen. Das Leben zwischen Kulturen bedeutet, dass man öfter in dieser Spannung drin hängt. Die letzten 11 Jahre habe ich auch ganz viel Energie und Kapazität hier in die Kreuzkirche und die Beziehungen investiert. Wie man es vielleicht in einer Kirche erwartet, in der Kreuzkirche sind viele Leute, für die ihr christlicher Glaube ein wesentlicher Teil ihres Lebens ist. Und die meisten davon fühlen sich in einer kirchlichen Kultur ganz wohl. Aber die Highlights von meiner Zeit bei unterwegs, die Momente, die besonders gut in Erinnerung bleiben, sind die, als Menschen von unterwegs und Menschen von der Kreuzkirche zusammen in einem Raum gekommen sind und Kontakt zueinander hatten. Ich liebe die Geschichten von den Begegnungen zwischen Menschen aus diesen zwei Welten, weil das Ergebnis ist öfter, dass beide Parteien, die Leute von innerhalb der Kirche sowie die Leute von außerhalb der Kirche, von dieser Begegnung verändert wegkommen. Durch die Begegnung mit einem Menschen vom anderen Ende der Glaubenskultur haben beide Seiten die Gelegenheit, ihr selbst, ihre Vorstellung von Gemeinde und manchmal sogar ihre Beziehung zu Gott durch eine andere Linse zu betrachten. Ich bin nicht mehr bei unterwegs, ich bin nun Diakon hier in der Kreuzkirche und Jahre später, lange nachdem manche Studierenden von unterwegs nicht mehr in Tübingen sind, darf ich erleben und beobachten, wie die Begegnungen von damals viele Kreuzkirchler heute noch prägen, beschäftigen und weiterhin verändern. In meiner jetzigen Arbeit als Diakon widme ich dafür, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, bei denen Menschen von innerhalb der Gemeinde und Menschen von außerhalb der Gemeinde sich begegnen. Es ist eine wertvolle Arbeit, doch die großen Herausforderungen sind öfter an Stellen, wo man sie vielleicht nicht erwarten würde. Eine meiner ersten Aufgaben in dieser Rolle war es, ein großes Mittagessen zu organisieren im Anschluss zum Semesteranfangsgottesdienst Oktober 2021, als Corona-Maßnahmen noch ganz groß waren. Beim Semesteranfangsgottesdienst sind nicht nur die normalen Besucher beim Gottesdienst da, sondern auch ein richtig großer Haufe Studierenden von den verschiedenen Hochschulgruppen hier. Und für Mittagessen, für so eine Menschenmenge, musste ich Mitarbeitende aus der Gemeinde dafür begeistern, Corona-konform massenweise LKWs zu vorbereiten, 25 Kilo Fleischkäse aufbacken, 200 Brötchen schneiden, Getränke organisieren, am Buffet draußen zu stehen und Essen mit Masken und Handschuhen austeilen und nachher das Haus und den Hof aufräumen. Und es war gar kein Problem, genug Hilfe für diese Aufgaben zu finden. Die Aufgabe, bei der es am schwierigsten war, Mithilfende zu begeistern, war, während des Mittagessens auf neue Leute zuzugehen und ins Gespräch mit ihnen zu kommen. Botschafter der Gemeinde sein. An sich eine sehr einfache Aufgabe, vielleicht die einfachste Aufgabe von allen. Aber auch die Aufgabe, wovor die meisten, die ich gefragt habe, Angst gehabt haben. Du willst, dass ich was mache? Was soll ich denn sagen? Stellt es euch vor, die Studierenden sind schon da in unserem Haus und wir sprechen sie nicht an? Bei einem Mittagessen, wo es um unsere Gastfreundschaft geht? Wie kann es sein, dass die Distanz zwischen zwei Menschen so groß ist, dass sie nicht mal miteinander reden, selbst wenn sie im selben Raum zusammen sind? Was machen wir dann? Ich finde, das hat mit dieser Geschichte aus dem Lukas-Evangelium überraschende Parallelstellen. In dieser Geschichte lädt ein Pharisäer, ein religiöser Lehrer, dessen Name er später benannt wird, Jesus zu essen bei ihm ein. Es muss ein kleines Fest gewesen sein, weil Jesus nicht der einzige Gast war und weil die Haustür auch nicht ganz zugemacht wurde. Während Jesus am Tisch liegt und mit den anderen Gästen redet, es kommt durch die offene Haustür eine Frau, die nicht auf der Gästeliste war. Und wir wissen nicht viel über diese Frau, nur dass der Autor schreibt, dass sie als Sünderin bekannt war. Sie war also jemand, mit dem ein guter, gläubiger Pharisäer nichts und gar nichts zu tun haben würde. Diese Frau hat mitbekommen, dass Jesus in diesem Haus zu Gast ist, und sie schleicht leise ins Haus hinein, um ihn zu sehen. Niemand merkt, dass sie überhaupt da ist, bis sie sich neben Jesus hinsetzt. Die Emotionen kommen hoch und sie fängt an zu weinen. Ihre Tränen fallen auf Jesu Füße und sie versucht, seine Füße mit ihrem Haar zu trocknen. Nach und nach erkennen mehr Gäste, was hier passiert. Das Fest fängt an, langsam leiser zu werden. Und dann, die Frau zieht eine kleine, versteckte Flasche teures Salböl aus, macht es auf und salbt damit Jesu Füße. Jetzt erkennen alle Gäste, dass hier was los ist. Die können es nicht nur sehen, die können es riechen. Der Raum duftet. Und es ist jetzt komplett still. Der Pharisäer, der das Fest organisiert hat, erkennt die Frau, der jetzt in seinem Haus ist. Aber er kann sich nicht dazu bringen, sie anzusprechen. Selbst in seinem Haus, selbst auf einem Fest, wo es um seine Gastfreundschaft geht. Er, der Pharisäer, und sie, die Frau, die Jesu Füße salbt, kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. In den Kulturen damals von Religion, Gemeinde und Geschlecht waren die zwei Menschen in jeder Hinsicht an zwei unterschiedlichen Enden. Und die Distanz zwischen ihnen ist so groß, dass obwohl sie im selben Raum zusammen sind, diese interpersönliche Kluft es ihnen unmöglich macht, ins Gespräch miteinander zu kommen. Stattdessen dreht sich der Pharisäer zum nächsten Gast und sagt leise, oder vielleicht doch nicht so leise, weil die anderen Gäste ihn gut hören können: Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. An dieser Stelle eine kurze Pause. Wer die Geschichten von Jesus gut kennt, kann sich aus guten Gründen hier fragen: Wieso ist dieser Pharisäer so überrascht, dass diese Frau in seinem Haus erscheint? Was hat sich dieser Pharisäer dann vorgestellt, als er Jesus zu sich ins Haus eingeladen hat? Hat er nicht gesehen, was für Menschen Jesus mit sich bringt, wenn er irgendwo hinreist? Hat er die Geschichten von Jesu Anhängern gehört, was für Menschen Jesus händeringend suchen? Kranke, Gelähmte, Ausgesetzte, Unreine, Betrüger. Denkt er wirklich, dass eine unbewachte Haustür solche Menschen fernhält? Hat er nicht von anderen Hausbesitzungen gehört, bei denen Jesus zu Besuch war? Ja, dieser Jesus war auch bei mir und mein Haus war mit Menschen so voll, dass irgendwelche Fremden mein Dach aufgerissen haben, um ihren Freund zu ihm abseilen zu lassen. Ich warte immer noch auf einen Termin mit dem Dachdecker. Dieser Pharisäer hätte es besser wissen sollen. Du kannst nicht Jesus zu dir ins Haus einladen, ohne dass du dabei deine Tür auch öffnest für Menschen aller möglichen Arten, die Jesus suchen. Mit all ihren Problemen, mit all ihren Hintergrundgeschichten und mit all ihren Themen, die für dich vielleicht auch unangenehm sind. Aber unser Gastgeber hier in dieser Geschichte erkennt seinen Fehler nicht und schiebt dafür die Schuld für die Situation auf seinen Gast. Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Und Jesus hört ihn. Aber anstatt mit einer lauten Verteidigung der Frau oder mit einer feurigen Verdammung seiner Kommentare loszulegen, fängt Jesus an, eine Brücke über diese interpersönliche Kluft zu bauen. Er nennt den Pharisäer beim Namen: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und der Pharisäer, Simon, ist plötzlich ganz Ohr. Lehrer, sprich! Und Jesus erzählt eine Geschichte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welche von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieb? Und Simon sagt: Ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Genau richtig, Simon. Dann dreht Jesus sich zu der Frau um, aber spricht mit Simon weiter. Und siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber dafür hat sie meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Siehst du es nicht, Simon? Menschen, die wenig Vergebung kennen, können auch nur wenig lieben. Ihre viele Sünden sind ihr vergeben. Darum kann sie auch so viel Liebe zeigen. Jesus ist einer, der mit zwei Füßen in zwei Welten steht. Wie Simon ist er auch religiöser Lehrer, ein Experte der Heiligen Schriften. Aber er verbringt seine Zeit eher zusammen mit Leuten wie diese Frau, die normalerweise solchen Religiösen nicht nahekommen darf. Und von in der Spannung zwischen Simon und dieser Frau erkennt Jesus irgendwas, was man mit nur einer von ihren beiden Lebensgeschichten vielleicht nicht sehen würde. Etwas, was vielleicht nicht sichtbar ist, wenn man nur auf der einen oder auf der anderen Seite dieser Kluft zwischen ihnen steht. Nämlich, wir Menschen lernen, andere zu lieben, dadurch, dass andere uns lieben. Wir lernen, andere zu vergeben, dadurch, dass andere uns vergeben. Und je mehr uns diese Dinge gegeben werden, desto mehr können wir sie wiederum auch weitergeben. Ein Tübinger Theologe namens Tony Cole, der auch Mitarbeiter bei Unterwegs ist, hat es mal so formuliert. Gottes Gnade ist wie die Energie in Physik. Wir Menschen können es nicht aus dem Nichts machen und wir können es auch nicht zerstören. Wir können es nur weitergeben. Die Form kann sich wohl ändern, aber Gnade, wenn es Gottes Gnade ist, können wir nicht mehr und auch nicht weniger machen. Das gibt Jesus den beiden mit. Diese Geschichte ist eine von vielen von Jesus, in denen er eine solche Brücke baut. Er begegnet Menschen, die wegen Krankheit, Handicap, physischen Störungen, Fehlentscheidungen oder sozialen Zustand von anderen isoliert sind. Jemand ist ausgeschlossen, ausgegrenzt oder von anderen entfernt und kann aus eigener Kraft nicht wieder eingebunden werden. Und dann kommt Jesus, der es irgendwie schafft, dass Verbundenheit für diese Person wieder möglich ist. Und diese Bibelgeschichte mit der Frau und mit dem Salböl kenne ich schon länger. Sie ist auch so eine Figur, die wortwörtlich auf der Außenseite steht, die nur mit Jesu Hilfe Verbundenheit mit anderen wiederfindet. So lernen wir klassischerweise die Geschichte kennen. Wenn niemand sonst deinen Finger regt, Jesus steht für diese Frau ein. Was aber nicht immer über diese Geschichte gesagt wird, ist, es geht hier nicht nur um diese Frau. Jesus setzt sich auch für Simon den Pharisäer ein, dass er auch über diese Brücke, die Jesus baut, kommen kann. Selbst der fest überzeugte und hartnäckige Simon ist eingeladen, durch diese Begegnung sein Selbst, seine Vorstellung von Gemeinde und sogar seine Beziehung zu Gott durch eine andere Linse zu betrachten. Jesus nennt ihn sogar beim Namen. Und das stimmt überein mit dem, was ich durch meine Erfahrung zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Welten, zwischen dem Kirchlichen und dem Außerkirchlichen gelernt habe. Wenn Gott eine Brücke zwischen zwei sonst getrennten Menschen baut, dann ist es nicht das Ziel, dass nur einer davon profitiert oder verändert wird. Wenn Gott eine Brücke baut, ist es zum Wohl der beiden Seiten. Also was denkt ihr? Das nächste Mal, dass Simon in der Stadt unterwegs ist und diese Frau sieht, wie reagiert er? Geht er anders mit ihr um als vor dieser Begegnung? Und sie, diese Frau, sieht sie auch den Pharisäer Simon anders als davor? Sie kennt ihn jetzt beim Namen. Sie war bei ihm, in seinem Haus. Der Autor des Lukas-Evangeliums hat hier keine Epiloge geschrieben. Die Geschichte ist ganz abrupt vorbei und das Ende bleibt ganz offen. Und wir dürfen für uns überlegen, wie geht es für die beiden weiter? Was machen sie mit der Brücke, die Jesus zwischen ihnen gebaut hat? War dieses Mal auch das letzte Mal, dass die beiden in einem Raum zusammen waren? Können zwei solch unterschiedliche Menschen, die durch eine Begegnung mit Jesus auch einander begegnen, in Gemeinschaft miteinander bleiben? Das ist vielleicht eine gute Frage für eine Gemeinde wie die Kreuzkirche, in einer Stadt wie Tübingen, in einer Zeit von zunehmend großer menschlicher Vielfalt. Um so viele unterschiedliche Generationen, Kulturen, Sprachen, Hintergründen, Gaben und Denkakzente zusammenzuhalten, verlangt es von uns eine ganze Menge Offenheit, Geduld, Verständnis und Empathie. Aber darin liegt auch eine Chance. Raphael Warnock, der Pastor von Ebenezer Baptist Church in Atlanta, die Gemeinde, wo Martin Luther King auch Pastor war, sagte neulich in einem Interview: Es ist viel zu einfach zu behaupten, du seist ein spiritueller Mensch, wenn du nur unter Menschen bist, die genauso sind wie du. Wenn du die Tiefe deines Glaubens wirklich ermessen möchtest, musst du in Gemeinschaft sein, auch mit Menschen, die dich nerven, mit deren Meinungen deine nicht immer übereinstimmen, mit Menschen, die dich auch manchmal ärgern. Persönliche Spiritualität wird letztlich in Gemeinschaft mit anderen erprobt. Und das trifft ganz gut, finde ich. Nicht nur für die diversen Menschen, die Jesus damals zusammengebracht haben, sondern auch für uns heute in der Kreuzkirche. Was für ein Segen, dass wir eine Gemeinde sind, die aus Menschen besteht, die einander manchmal nerven, deren Meinungen nicht immer übereinstimmen, die einander ärgern können und die es trotzdem versuchen, einander lieben zu lernen. Wenn wir uns als so unterschiedliche Menschen in Liebe begegnen können, dann begegnen wir auch sicherlich dabei Jesus. Und hier zum Schluss eine Einladung. Wenn du sehen möchtest, was für Brücken Jesus zwischen Menschen bauen kann, wenn du darüber staunen möchtest, was für große Geschichten Gott aus unseren kleinen Einzelgeschichten machen kann, wenn du lernen möchtest, den schwierigen Menschen dir gegenüber zu sehen, wie Jesus ihn sieht, dann musst du auch da sein, da, wo es Klüfte zwischen Menschen zum Überbrücken gibt. Das ist eine ziemlich herausfordernde Aufgabe. Also komm mit Offenheit. Bringe so viel Verständnis und Empathie mit, wie es du im Vorrat hast. Sei geduldig, denn gute Brücken zu bauen geht meistens nicht besonders schnell. Und wenn du dich in einem Raum befindest, zusammen mit jemandem, der zu dir überhaupt nicht passt, wenn du die Spannung zwischen dir und deinem Nächsten spüren kannst, halte es noch länger aus. Gebe nicht zu früh auf. Es ist in solchen Räumen und in solcher Spannung, wo Jesus öfter zu finden war und immer noch ist. Und vielleicht, wenn wir ihn da suchen, hat er auch uns etwas zu sagen. Amen.